Hallo und herzlich willkommen zu Alleinzelspiel mit Christian und ohne Peter. Der hat ja vor 2 Wochen schon eine True-Solo-Folge aufgenommen, ein Alleinzelspiel, um euch die Sommerpause ein bisschen zu verkürzen. Und ja, jetzt bin ich halt im Zugzwang und versuche auch mal mein Glück. Ich kann jetzt schon sagen, dass es sehr, sehr komisch ist, alleine in den Computer zu sprechen, ohne irgendwie Peters Feedback zu bekommen. Aber gut, bald sind wir ja wieder vereint. Dann machen wir es kurz und ich habe wie Peter auch diesmal 3 Spiele im Sinn. Also kommen wir mal zu 1 im Sinn. Ja, und das erste Spiel ist ein Spiel, über das Peter auch schon sehr viel erzählt hat. Deswegen werde ich da gar nicht so viel drüber reden. Es handelt sich um Shadowrun Crossfire in der Prime Runner Edition von 2018. Die Autoren sind Mike Elliott, Rob Heinzo, Gregory Marquez und das Ganze ist bei Catalyst Game Labs erschienen. Bisher nur auf Englisch und ja, sieht auch nicht so aus, als wird da noch mehr kommen oder das mal auf Deutsch erscheinen. Ist allerdings noch im Handel erhältlich, also kriegt man durchaus nochmal neu oder teilweise auch gebraucht. Ich habe meins jetzt auch gebraucht gekauft. Wo ich gleich dann sagen muss, das ist ein Spiel mit Legacy-Elementen. Da komme ich später nochmal zu. Da sollte man auf jeden Fall, wenn man es gebraucht kauft, mal nachfragen, wie viel von diesen Legacy-Sachen dann benutzt wurden und wie der Zustand ist von dem Spiel. Ja, ich gebe nochmal einen kurzen Überblick. Peter hatte da ja auch schon relativ viel drüber erzählt. Über die Mechaniken werde ich, glaube ich, gar nicht so viel erzählen. Ich würde nur ganz gerne ein bisschen erzählen, warum mich dieses Spiel schon länger gereizt hat. Und warum ich mir das jetzt auch geholt habe. Es liegt nicht nur daran, dass ich alles kaufe, was Peter kauft, sondern hat tatsächlich tiefere Gründe. Shadowrun ist ein Setting, was eigentlich aus dem Rollenspiel, aus dem Tabletop-Rollenspielbereich kommt. Das habe ich früher in den 90ern sehr, sehr viel gespielt. War wahrscheinlich mein meistgespieltestes Rollenspielsystem. Unsere Gruppe war sehr lange aktiv und Shadowrun war, glaube ich, das System, mit dem wir die meiste Zeit verbracht haben, ab einem gewissen Zeitpunkt. Das Ganze ist ein Cyberpunk-Rollenspiel, sprich, es spielt in der nahen Zukunft mit ja, ein bisschen fantastischer Technik, aber nichts, was nicht teilweise auch schon tatsächlich auch dann so passiert ist, wie zum Beispiel, dass das Internet eine viel größere Rolle in unserem Leben spielt als noch vor ja, 20 Jahren, als das Spiel erschienen ist. Oder, oh Gott, ist wahrscheinlich sogar schon länger her. Ja, das Alter. Was Shadowrun ein bisschen besonders macht, ist, dass das nicht nur ein reines Cyberpunk-Setting ist, sondern das Ganze mit so Fantasy-Elementen verbindet. Sprich, es gibt wieder Elfen und Orks, Trolle und Drachen. Die Geschichte dahinter ist sehr ausgearbeitet worden. Bei manchen Menschen sind dann so Gene erwacht, die schon immer da waren und dadurch sind die quasi zu Orks mutiert. Die Elfen sind so wieder aufgetaucht, wenn ich das richtig, mich richtig erinnere. Die Drachen sind halt wieder aufgewacht. Und das Ganze verbindet sich dann auch mit Magie. Also Magie ist auch zurückgekehrt auf die Welt, kombiniert mit halt Technik und ja, Leuten, die sich irgendwelche Modifikationen in den Körper einpflanzen lassen, ein virtuelles Internet, was halt eh 3D-mäßig dargestellt wird, wo man als Avatar Sachen macht, um Dinge zu hacken. Und die Welt wird halt regiert von Corporations und nicht mehr von Regierungen. Ja, ich fand das Setting damals auf jeden Fall sehr, sehr cool und mochte das eigentlich immer. Es gibt ja auch ein paar Computerspiele im Shadowrun-Universum, die habe ich dann teilweise, habe ich mir die mal angeguckt, aber so richtig damit beschäftigt habe ich mich schon länger nicht mehr, bis mir dann vor einigen Jahren halt Shadowrun Crossfire über den Weg lief. Das war eine Zeit lang schwer zu bekommen oder sehr teuer und dann, als ich die Gelegenheit gehabt hätte, vor ein paar Jahren das erste Mal wirklich das zu bekommen, war das Interesse so ein bisschen weg, weil ich mir gedacht habe, brauche ich noch einen kooperativen Deckbilder, der ja im Endeffekt vielleicht eine ähnliche Rolle einnimmt wie Aeons End, was ich ja sehr gut finde und von dem ich sehr, sehr viel habe. Und ja, deswegen ist Shadowrun Crossfire so ein bisschen hinübergefallen und jetzt, wo Peter sich das geholt hat, ist auf jeden Fall mein Interesse wieder geweckt worden. Und ich habe gedacht, ach, ich gucke mir das jetzt mal an, wenn Peter das auch so gut findet. Und ich muss sagen, mir gefällt das auch sehr gut. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, das ist halt ein Deckbuilding-Game. Man spielt so verschiedene Missionen durch. Es gibt in der Box 5 Missionen, von denen allerdings 2, wenn ich richtig weiß, eher Promo-Missionen sind. Also eigentlich gibt es 3 richtige Missionen. Und die erste Mission ist die Standardmission, die man immer spielen kann. Die besteht dann eigentlich aus 3 Runden, in denen man immer schwerer werdende Obstacles überwinden muss. Und da ist auch schon so der Hauptunterschied zu Aeon's End. Man hat hier keinen wirklichen, also zumindest nicht in der ersten Mission, keinen wirklichen Boss-Gegner, sondern man hat immer jede Runde so kleinere Gegner, die man überwinden muss. Und die haben auch keine Trefferpunkte, sondern so eine Reihe von Bedingungen, die erfüllt werden müssen, damit man die quasi erledigt. Das heißt zum Beispiel, müsste man bei dem einen erst 3 beliebige Symbole ausspielen, dann ein Kampfsymbol, dann ein Magiesymbol, dann nochmal 2 beliebige und dann ein Hacking-Symbol. Und dann hätte man den Gegner besiegt. Und dann bekommt man dafür Geld und vom Geld kann man sich neue Karten kaufen. Das ist bei dem Spiel auch sehr, sehr wichtig, weil man im Gegensatz zu anderen Deckbildern immer nur Karten nachzieht, wenn man 3 oder weniger auf der Hand hat und dann zieht man auch nur 2 nach. Dafür bekommt man aber gekaufte Karten gleich auf die Hand. Das Ganze fühlt sich dadurch deutlich puzzliger an als Aeon's End oder meinetwegen auch Marvel Champions und hat seinen ganz eigenen Charakter. Ist auf jeden Fall sehr schwer, muss ich sagen. Also der Schwierigkeitsgrad ist relativ hoch. Ich habe jetzt, ich glaube, 5 Missionen gespielt und einmal gewonnen oder 2-mal. Bin mir aber nicht so sicher, ob ich auch wirklich alles richtig gemacht habe, weil es neben den Gegnern, die man da besiegt, auch noch eine Crossfire-Karte gibt, jede Runde, die das so ein bisschen schwerer macht, die so einen andauernden Effekt quasi hat. Ich hatte schon die Legacy-Elemente von dem Spiel erwähnt. Es gibt hier Charakterbögen, also man sucht sich einen Charakter aus. Die haben alle so leicht unterschiedliche Startfähigkeiten, also wie viele Karten sie im Deck haben, wie viel sie am Anfang auf der Hand haben und auch wie viel Geld sie haben am Anfang des Spiels. Und jeder dieser Charaktere bekommt dann noch eine Rolle, die bestimmt so ein bisschen, wie das Deck zusammengestellt ist. Wenn man solo spielt, kann man nicht alle Missionen solo spielen. Ich glaube, es gibt eigentlich nur eine, die man mit einem Charakter spielen kann. Die anderen muss man mit mindestens 2 spielen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Dann bekommen die Charaktere jeweils 2 Rollen, denn es müssen immer alle Rollen vertreten sein. Das gefällt mir auf jeden Fall auch zweihändig sehr gut. Es gibt eine Mission, die kann man nur mit 4 Charakteren spielen. Da bin ich noch gespannt drauf. Da kommt ja dann mal so ein bisschen das Legacy-Element zum Tragen, denn die Mission kann man nur spielen, wenn man eine gewisse Anzahl von Karma und Upgrades gesammelt hat. Karma ist quasi Erfahrungspunkte, die bekommt man nach jeder Mission und dafür kann man sich dann Upgrades kaufen. Das sind Sticker, die man auf die Charakterbögen klebt, die einem Sonderfähigkeiten geben. Die fangen relativ günstig an, kosten irgendwie so 5 Karma-Punkte. Da hatte ich jetzt mein erstes und gehen dann bis, ja, ich weiß es gar nicht, für diese Missionen, mit denen man, wo man 4 Charaktere spielen muss, glaube ich, braucht jeder Charakter dann 70 Karma-Punkte. Da sind die schon ganz schön mächtig und ich glaube, da kämpft man gegen einen Drachen. Da braucht man das wahrscheinlich auch. Dieses Legacy-Element mit den Stickern ist es halt auch das, was irgendwie zur Vorsicht rät, wenn man das Spiel gebraucht kauft, weil die kriegt man nicht so super gut ab. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, sie zu benutzen, aber es gibt auch ein Refit-Kit, wo man, glaube ich, das Material quasi dann nochmal bekommt und das Spiel neu spielen könnte. Und es sind auch genug Charakterbögen dabei, um das Spiel mehrmals anzufangen und die Charaktere unterschiedlich hoch zu leveln. Aber wenn man vorhat, das weiter zu verkaufen, müsste man sich vielleicht was anderes überlegen. Vielleicht mit Post-its arbeiten oder so. Oder mit ausdruckbaren Charakterbögen. Das geht auch. Also im Großen und Ganzen mag ich das Spiel sehr gerne. Ich freue mich da noch auf weitere Partien. Und ja, bin gespannt, ob wir das vielleicht mal in einer Folge auch ausführlicher besprechen. Denn das hat schon einige sehr interessante Mechanismen. Das war mein erstes Spiel und dann kommen wir nochmal schnell zum zweiten Spiel. Das ist ein älteres Spiel von 2016 und es heißt Mansions of Madness Second Edition, auf Deutsch Die Villen des Wahnsinns. Die Person, die das Spiel gemacht hat, ist Nikki Valens. Es ist bei Fantasy Flight Games erschienen und es ist ein Spiel im H.P. Lovecraft oder Cthulhu-Mythos. Ja, das kennen wahrscheinlich sehr viele. Ich hatte das bis dato noch nicht gespielt und hatte es mir neulich mit einem Freund getauscht, weil ich irgendwie Lust hatte, mal was Narratives zu spielen. Mansions of Madness ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man Charaktere steuert, die in eine geheimnisvolle Villa eindringen oder eingeladen werden oder auf jeden Fall diese Villa betreten und dann kommt es zu mysteriösen Ereignissen. Ja, die Charaktere haben verschiedene Werte. Es gibt Würfelproben, man kann Wunden bekommen, man kann so wahnsinnig werden. Man hat Gegenstände, also es ist so ein bisschen an Rollenspiele angelehnt auch hier. Und es gibt keine Person, die die Monster steuert. Das wird von der App gemacht. Also die App ersetzt quasi den oder die Spielerin. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut, weil das zum Beispiel einen relativ schnellen Spielstart zur Folge hat. Es wird einfach nur gesagt, welches von den Hausteilen man als erstes auslegt. Und wenn man mit einem Charakter dann zu einer Tür geht und die öffnet oder sich weiter den Raum entlang bewegt, dann gibt man das in der App ein und dann wird halt da gezeigt, was als nächstes kommt. Und dadurch wird das Ganze auch interaktiver und es können sich auch Elemente im Spiel halt ändern. Also gerade in der ersten Mission war das relativ spannend, dass dann irgendwelche Sachen auf einmal wieder verschwunden sind. Ich will jetzt auch nicht spoilern, obwohl das Spiel natürlich schon ein bisschen älter ist, jetzt 5 Jahre. Das Ganze hat so einen Exploration-Charakter und ja, man legt halt sehr viele Würfelproben ab, man kämpft gegen Monster, man erforscht, man durchsucht Dinge, man versucht Gegenstände zu finden und muss zum Beispiel irgendwelche Hinweise finden, bevor man dann eventuell den Endgegner besiegen kann. Oder wenn man wahnsinnig wird, kann es sein, dass man so gewisse Ziele, nicht Ziele, Motivationskarten zieht, dass man auf einmal zum Beispiel aktiv gegen den Sieg arbeitet. Das ist im Solospielen, fällt das ein bisschen weg. Im Multiplayer-Spiel gibt es da auch so einen Verrätermechanismus. Das ist im Solospiel natürlich nicht so. Da hatte ich eher so eine Karte gezogen, die mir das Spiel dann schwerer gemacht haben. Generell finde ich diesen Wunden- und Sanity-Mechanismus ziemlich interessant. Man hat keine Punkte, die geringer werden, sondern man zieht Karten, die das symbolisieren. Und wenn man die Karten mit der verdeckten Seite quasi nach oben legt, dann sind es einfach nur Hitpoints oder Sanity-Points. Und manchmal muss man die umdrehen und da passiert nochmal was Schlimmes. Also man kann zum Beispiel einen Arm brechen oder sowas. Dann kann man nicht mehr so viele Gegenstände mit sich rumtragen und so weiter und so fort. Ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte vorher den Podcast The Lovecraft Investigations gehört. Das ist ein BBC-Podcast, sehr gut produziert, sehr professionell produziert natürlich. Der soll ein bisschen True Crime-mäßig in der Jetztzeit spielt und die beiden Journalistinnen, die diese Fälle untersuchen, werden da halt in verschiedene Lovecraft-Fälle reingezogen. Das ist eine durchgängige lange Story über jetzt 3 Staffeln und das hat mich total inspiriert, mal wieder so ein Cthulhu-Spiel zu spielen und da hat sich Menschen das auf jeden Fall angeboten. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich werde das auf jeden Fall nochmal weiter solo spielen und ja, freue mich, dass ich das mal spielen konnte. Ist halt mal was ganz, ganz anderes zu den Sachen, die ich normalerweise viel solo spiele. Aber etwas, auf das ich auf jeden Fall sehr viel Lust habe. Und werde da vielleicht auch mal gucken, welche von den Erweiterungen ich mir mal holen muss. Dann habe ich da in Bezug auf Mansions of Madness noch einen kleinen Tipp, den vielleicht auch einige schon kennen. Aber da das Spiel mit einer App gesteuert wird, machen sich Leute ja manchmal Sorgen, dass es vielleicht in der Zukunft dann nicht mehr spielbar sein wird, weil die App nicht mehr unterstützt wird. Und Fantasy Flight Games hat jetzt tatsächlich auch angekündigt, dass es keine neuen Inhalte mehr geben wird zu dem Spiel. Da gibt es aber ein sehr schönes Projekt, das ist Valkyrie, also die Valkyre. Und das ist quasi eine, ja, Community-Plattform, auf der man die App laufen lassen kann und selber Content kreieren kann und in diese App laden kann. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn Fantasy Flight die App mal nicht mehr unterstützt, man das Spiel noch weiterspielen kann, ist sehr, sehr hoch. Und es gibt halt unglaublich viel fan-kreierte Inhalte, die man dann noch spielen kann, selbst wenn man alles gespielt hat, was so offiziell mal erschienen ist. Also man kann sich in der App ja auch neue Fälle kaufen, die kosten halt irgendwie immer so 5-6 Euro, glaube ich. Oder wenn man eine Erweiterung kauft, sind halt auch neue Fälle dabei. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, werde ich bestimmt noch mal mehr drüber erzählen im Podcast, wenn ich den nächsten Fall gespielt habe. Und dann kommen wir auch schon zu meinem dritten und letzten Spiel. Das ist auch für mich eine Premiere oder sagen wir mal ein sehr untypisches Spiel. Ich habe mein erstes Solo-Wargame gespielt. Es wird Roland von Solo gespielt. Podcast sehr freuen. Ich habe Pavlovs Haus gespielt von 2018. Autor ist David Thompson. Erschienen ist es bei Dan Versen Games. ja, das ist ein Solo-Wargame, was man auch kooperativ spielen kann. Ich würde aber ganz klar sagen, das ist ein Solo-Spiel. Und das guckt sich einen sehr speziellen Moment in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs an. Und zwar geht es da um die Belagerung Stalingrads und es geht um das titelgebende Haus von Pawlow. Dieses Haus war so eine Art Bastion der Sowjetunion und wurde trotz großer Übermacht der Wehrmacht sehr lange von einer kleinen Truppe Sowjets gehalten. Und man spielt in diesem Spiel halt diese sowjetische Truppe, die versucht, sich gegen den Ansturm der Wehrmacht zu wehren. Also es ist am ehesten vielleicht vergleichbar mit sowas wie einem Tower-Defense-Spiel aus dem PC-Bereich, wo man halt den Ansturm von einer unendlich erscheinenden Gegnerzahl trotzen muss. Dieser Ansturm ist hier ein Kartendeck, der das symbolisiert. Man muss halt überleben bis zum Ende des Spiels. Das ist das Ziel, nicht zu sterben. Und das Spiel beendet dann, wenn alle Karten der Wehrmacht quasi gespielt wurden. Es werden immer drei gespielt. Und ja, wenn der Stapel alle ist, ist das Spiel vorbei. Wenn man dann noch lebt, guckt man, wie viele Punkte gemacht hat. Und je nachdem, wie viele Punkte man gemacht hat, ja, hat man entweder einen großartigen Sieg eingefahren oder vielleicht auch doch nochmal verloren oder ein Unentschieden ist auch möglich. Ein sehr cooles Spielprinzip. Der Spielplan ist unterteilt in drei verschiedene Zonen und das sind auch die drei Phasen des Spiels. Es ist wirklich sehr strukturiert. Man geht von rechts nach links diesen Spielplan durch und macht dann immer das für die Phase und fängt dann wieder rechts außen an. Das geht immer sehr schnell, muss ich sagen, und eignet sich auch super, um mal zwischendurch eine Pause zu machen. Also man merkt sich einfach, in welcher Phase man gerade war und legt da vielleicht einen Würfel oder einen Marker auf das Spielbrett und kann dann da einfach wieder einsteigen. Das fand ich sehr gelungen. In der ersten Phase sieht man Stalingrad in so einer relativ weit rausgezoomten Ansicht. Das ist die sogenannte Operations Phase, glaube ich. Da bereitet man sich quasi vor. Ja, man zieht vier Karten von dem eigenen Kartenstapel. Auf diesen Karten sind jeweils immer zwei Aktionen und von den Karten darf man sich drei aussuchen und dann insgesamt halt drei Aktionen in dieser ersten Phase ausführen. Das können so Dinge sein wie Flugabwehr in Stellung bringen oder die Kommunikation verbessern oder Vorräte nach Pawlows Haus schaffen. Das ist wahrscheinlich auch das Wichtigste, würde ich sagen. Also da muss man immer gut drauf achten, dass man die Vorräte nicht aus den Augen verliert. Und wenn man das gemacht hat, geht man rüber in die zweite Phase. Da zoomt die Karte schon näher ran an Pawlows Haus. Dann sieht man so die unmittelbare Umgebung, so die Häuserblöcke und die Wege, die die Wehrmacht so auf das Haus nimmt. Dann deckt man drei Karten vom Wehrmachtdeck auf und macht halt quasi das, was die Karten einem sagen. Diese Karten sind sortiert nach Stufen, also die Reihenfolge innerhalb der Stufen ist zufällig. Stufe 1, 2 und so weiter mischt man halt getrennt und stapelt die aufeinander. Das fängt dann halt relativ easy an und ist am Ende dann verteilt immer schwieriger. Da können so Sachen passieren wie, dass neue Truppen ins Spiel kommen oder dass Stalingrad bombardiert wird, die Stellung von den Sowjets. Das kann man dann in verschiedenen Weisen kann man sich darauf vorbereiten. Ich hatte ja schon die Luftabwehr erwähnt in der Phase 1. Wenn man die in Stellung gebracht hat, kann man halt die Flugzeuge mit etwas Glück abschießen. Da muss man einfach Würfel werfen und auf der Karte steht ein Wert, den man übertreffen muss. Und wenn man das nicht verhindern kann oder die Flugzeuge nicht trifft, bombardieren die halt Stalingrad. Da gibt es halt 18 Stellungen oder nein, das stimmt nicht ganz. Es gibt Stellungen mit den Zahlen 3 bis 18. So. Und die pro Flugzeug werden drei Würfel gewürfelt und diese Stellung wird bombardiert. Wenn da ein Marker von uns liegt, also zum Beispiel habe ich vielleicht Proviant auf eins meiner Transportwege Locations gelegt, dann kommt der Marker weg, liegt dort kein Marker, kommt dort ein Disruption-Token hin. Dieses Spiel gibt es übrigens auch nur auf Englisch, kurz erwähnt. Wenn die Disruption-Tokens auch schon vorhanden sind, wird in die nächsthöhere Location einer gelegt. Wenn man den zweiten Token auf das Feld mit der Nummer 18 legt, dann hat man verloren. Das heißt, man muss auch immer versuchen, die so ein bisschen im Griff zu haben. Man kann diese Token auch wieder entfernen durch Aktionen, aber da sollte man immer drauf achten. Ja, habe ich dann die Wehrmachtphase überstanden, geht es dann direkt zum Haus. In dem Haus ist man halt dann in dem weit reingezoomtesten Stufe. Man sieht direkt das Haus und die Menschen, die dort drinnen kämpfen. Das ist für jeden kämpfenden Soldaten gibt es halt einen Token und die Namen sind auch historisch alle verbürgt. Das sind halt wirklich dann wohl Soldaten, die dort gekämpft haben. Zu relativ vielen gibt es tatsächlich auch Fotos, was das Ganze natürlich nochmal ein bisschen ja, unmittelbarer macht, wenn man sich das Schicksal da vor Augen hält. Und man kann am Anfang die erstmal bewegen. Man hat so ein paar Bewegungspunkte und danach hat man Aktionspunkte. Das sind 3 Aktionspunkte, obwohl es auch eine Möglichkeit, es gibt ein paar Möglichkeiten, 4 zu bekommen. Das ist auch gar nicht so unwichtig, also es macht viel aus. Und wenn man Aktionspunkte ausgibt, kann man halt Leute angreifen lassen oder Sturmangriffe ausführen lassen oder sowas halt. Wenn ein Counter benutzt wird, dann ist er danach meistens erschöpft. Das heißt, er wird umgedreht und den wieder sich erholen zu lassen, ist eine Aktion. Es gibt aber auch Kommandeure, die können dann immer mehrere quasi motivieren, sich wieder umzudrehen. Wenn die Phase vorbei ist, in der man hoffentlich vielleicht auch ein paar Wehrmachtscounter besiegt hat, auch da ist das Prinzip sehr einfach. Man hat Würfel zum Angreifen und kann Würfel auf Einheiten, kann halt gewisse Einheiten angreifen. Um Panzer anzugreifen, brauche ich halt die richtigen Waffen. Und wenn ich die Zahl gewürfelt habe, die auf dem Counter der Wehrmacht steht, mit meinen Würfeln, dann kann ich sie entfernen. Ja, das Ganze ist auf jeden Fall ein Spiel, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Also ich hatte bisher mit dem Thema noch nicht so viel zu tun und bin auch jetzt nicht generell nicht so der Freund des Kriegsthemas. Ich finde aber diese ganze geschichtliche Komponente in dem Spiel auch sehr interessant. Wie bei vielen Wargames üblich gibt es hier auch ein Extraheft, wo sehr viel über die Geschichte berichtet wird. Und ja, es ist ein Spiel, wo man sehr viel würfelt, auf jeden Fall. Und auch viel vom Glück abhängig ist. Aber man kann das Glück halt auch beeinflussen. Oder man sieht auch recht schnell, wo vielleicht die Schwachstellen waren und warum man es nicht geschafft hat, den Ansturm stattzuhalten. Klar, man kann auch immer Pech haben und es läuft halt mal gar nichts, aber oder umgekehrt, es läuft alles super gut, aber im Großen und Ganzen finde ich, dadurch, dass man auch sehr viel würfelt und viele Möglichkeiten hat, seine Würfelwürfe zu beeinflussen und zu verstärken, wirkt das Ganze nicht wie ein reines Glücksspiel oder so. Es hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich werde das noch sehr oft spielen und habe so ein bisschen Blut geleckt. Also ich werde auf jeden Fall mal gucken, was es in dem Bereich noch so gibt, was mir gefallen könnte. Wenn ihr da eventuell noch Tipps habt, also ich weiß, dass es vom selben Autor gibt es noch Castle Itter. An der Stelle nochmal schöne Grüße an Martin von Solo gespielt Podcast. Der ist nämlich gerade wandern und war auch gerade bei der Burg Itter und hat da Fotos geschickt, wie die aussieht. Das war auch recht interessant. Und wie gesagt, hat David Thompson auch über Castle Itter ein Spiel gemacht, das funktioniert, glaube ich, aber auch ähnlich wie Pavlovs Haus, also hat auch so einen leichten Tower-Defense-Charakter und es kommt auch noch bald ein neues Solo-Wargame von ihnen, das heißt, glaube ich, Soldiers in Postman Uniforms und geht, glaube ich, über eine polnische Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Das habe ich mir aber auch noch nicht so angeguckt. Also ich würde jetzt auch eher vielleicht mal nach was gucken, was nicht vom selben Autoren ist. Mir hat auch die Spielzeit gut gefallen, also es war jetzt nicht exzessiv lang. Ich glaube, die erste Partie war unter 2 Stunden. Aber der Umstand, dass man da immer gut Pause machen konnte, war halt auch sehr praktisch. Und wenn man die Regeln erstmal drin hatte, war das auch wirklich sehr leicht zu spielen. Also es war jetzt nichts Komplexes dabei. Also es lief dann immer sehr rund. So eine Runde ging immer sehr, sehr schnell. Und das war dann auch schnell so, eine Runde spiele ich noch. Ja. Mir fällt gerade ein, wenn ich darüber rede. Ich habe natürlich schon mal ein Solo-Wargame gespielt, wenn das zählt, das wäre Nemo's War. Aber das ist ist vielleicht nicht hundertprozentig ein Wargame. Aber auf jeden Fall war mein erster Ausflug ins Wargame-Genre ein sehr interessanter, ein sehr spannender. Und ich freue mich da vielleicht noch mehr Spiele auszuprobieren. Vielleicht wage ich mich demnächst ja doch dann mal an ein GMT-Spiel. Cuba Libre steht da ja ganz oben auf meiner Liste. Das ist nur gerade nicht zu bekommen. Vielleicht habt ihr, wie gesagt, ja noch andere Tipps. Darüber würde ich mich freuen. Ansonsten höre ich jetzt mal auf, mit mir selber zu reden und kann Peter nur recht geben. Das fühlt sich relativ komisch an. Und ich freue mich schon sehr, wenn ich wieder mit Peter eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzuhören. Und wir sollten uns, wenn alles gut läuft, in 2 Wochen wieder hören. Da reden wir, Peter und ich, wieder über ein Spiel. Wir haben uns allerdings noch nicht geeinigt, über welches. Vielen Dank auch nochmal für die ganzen Zuschriften in der letzten Zeit. Es kann gut sein, dass wir nochmal eine Sonderfolge machen müssen mit allen Zuschriften, weil das ist so viel. Das hat uns echt sehr gefreut, total cool. Aber wenn wir da alle beantworten wollen oder zumindest mal drauf eingehen wollen, brauchen wir vielleicht sogar eine kleine Bonusfolge. Mal schauen, wir überlegen uns da was. Ja, und das war's dann von meiner Seite auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat weniger Spaß gemacht als mit Peter, aber trotzdem Spaß gemacht. Und wir hören uns, wie gesagt, in 2 Wochen wieder beim Einzelspiel. Dann endlich wieder vereint und zu zweit. Tschüss! Das war Einzelspiel, ein Podcast über Solo-Brettspiele. Mit Christian Marx und Peter Schmäler. Geschnitten und gemischt von Christian. Unsere Musik ist von Treipur. Vielen Dank dafür. Mehr von Treipur findet ihr auf treipur.bandcamp.com.